Spielefans haben den Termin natürlich rot im Kalender eingetragen. Heute beginnt in Essen die weltweit größte Publikumsmesse für Brett- und Kartenspiele, die Spiel Essen 2025. Bis Sonntag werden da rund 1800 neue Spiele vorgestellt und können auch gespielt werden, wenn man dann einen der begehrten Plätze ergattert. Es werden rund 220.000 Besucher und Besucherinnen erwartet. Es gibt aber nur noch, das haben wir eben in den Nachrichten gehört, Restkarten für den Sonntag. Man kann also sagen, Spielen liegt voll im Trend und einer, der sich bestens damit auskennt, ist Jens Junge, Professor und Leiter des Berliner Instituts für Ludologie. Er gehört auch zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Spielewissenschaft, die im Juni gegründet wurde. Und ich erreiche ihn am Telefon in Essen, wo er sich in eine ruhige Ecke zurückgezogen hat auf der Spielemesse. Schönen guten Abend, Herr Junge.
Ja, guten Abend. Genau, die muss man hier nämlich auf der Messe suchen, diese ruhige Ecke.
Das glaube ich. Herr Junge, jetzt gibt's in ganz vielen Städten mittlerweile Spieleclubs, Spielecafés, wo man sich eben zwanglos zum analogen Spielen treffen kann. Tendenz steigend. Hermann Hutter, der Vorsitzende des Verbandes der Spieleverlage, hat gesagt, es gibt ein Wachstum, also auch ein Wirtschaftswachstum von rund 22%. Man kann also sagen, die analoge Spielebranche boomt. Woher kommt diese neue Lust am gemeinschaftlichen Spiel?
Also, die ist schon sehr lange ja vorhanden, diese Lust, gemeinsam etwas zu machen. Und in Zeiten, wo Menschen eben doch auch mehr ja einsam sind, kommen sie wieder auf die Idee, vielleicht zusammenzukommen. Also es gibt ja so viele Single-Haushalte in Großstädten und deshalb die eben angesprochenen Spieleclubs und Vereine haben sich dafür jetzt eben zusammengetan, um eben dann halt Menschen auch dort wieder zusammenzubringen. Und wenn wir 10 bis 12 Stunden am Tag vor einem digitalen Gerät sitzen, auf irgendein Display gucken, ist es eben besonders wichtig und schön, abends auch nochmal wieder echte Menschen um sich herum zu haben. Also wirklich Gestik, Mimik oder vielleicht auch den Angstschweiß auf der Stirn des Mitspielers, des Gegenübers irgendwie halt mitzuerleben. Das ist was anderes, als schon wieder dann eben nur vor einem digitalen Gerät zu sitzen.
Absolut. Was ist Ihnen denn bislang schon an spannenden neuen Spielen in Essen begegnet?
Ui, also von diesen 1800 Neuerscheinungen konnte ich leider noch nicht alle mir jetzt angucken. Das habe ich nicht am ersten Tag geschafft. Wir hatten heute sehr viele politische Gespräche, weil Landespolitiker und eben auch ein Staatssekretär vom Bund waren jetzt halt hier, weil wir unbedingt eben dafür uns einsetzen wollen, dass das Thema Spiel, das immer noch so unter einem Rechtfertigungsdruck sei, so also dass eben das Zeitverschwendung wäre, dass das halt nur Vergnügen ist. Natürlich bringen Spiele Spaß, aber sie haben eben ganz viele Effekte. Sie entwickeln nicht nur Persönlichkeiten, wir entwickeln unsere Kompetenzbereiche halt, ob es sprachliche, kognitive, emotionale, soziale, kulturelle Kompetenzen sind. Also, und das spüren halt Leute immer mehr auch, dass diese Brettspiele noch eine indirekte, wunderschöne Nebenwirkung halt haben. In keiner Stellenanzeige steht heute mehr irgendwie sowas drin von Einzelkämpfern, sondern irgendwie immer nur die Thematik Teamfähigkeit. Wir sind in so einer komplexen Welt angekommen, in der wir darauf angewiesen sind, Vielfalt zu organisieren, uns abzustimmen, Kompromisse zu machen, uns Ziele zu setzen, sie gemeinsam erreichen zu wollen. Und da sind Spiele eine wunderbare Methode, das eigentlich indirekt zu trainieren, zu üben, mit wem kann ich, mit wem möchte ich klarkommen, wo stimmt, wie die Chemie, ja, wie ist es, wenn mich da einer über den Tisch zieht, wie ist es, wenn mich jemand betrügt. Wir gehen ja auch in manchen Spielen direkt an unsere emotionalen Belastungsgrenzen. Und das auch spielerisch eben dann eigentlich doch auch ohne Konsequenzen halt zu erleben, das ist einfach eine wunderbare Herangehensweise, eine wunderbare Interaktion, mit der wir andere Menschen kennenlernen können.
Würden Sie denn so weit gehen, dass man sagen kann, Spielen hat nicht nur einen Mehrwert für unsere Gesellschaft, sondern trainiert vielleicht auch unsere Demokratiefähigkeit?
Auf jeden Fall. Was macht Demokratie aus? Dass wir Respekt haben vor anderen, dass wir Toleranz entwickeln können, dass wir empathisch sind gegenüber anderen Menschenbedürfnissen und Interessen. Und auch, dass wir selbst eben variantenreicher denken. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir nicht immer nur in irgendwelchen Alternativlosigkeiten glauben, uns verlieren zu müssen oder dass wir auf die einfachsten Lösungen, die uns irgendwie vielleicht irgendwelche simpel gestrickten Politiker vorschlagen, reinfallen, sondern dass wir wissen, dass es immer wieder einen Suchprozess geben muss nach einer besten Lösung für unsere Gesellschaft, für unser Miteinander. Also Spiele bringen uns ja dazu, optimistisch immer wieder neu zu starten, auszuprobieren, Taktik und Strategie anzuwenden und zu wissen, es gibt nicht nur einen Weg, sondern es gibt viele Wege und die können unterschiedlich gestrickt oder konsequenzenreich sein und die kann ich im Spiel üben und trainieren. Wir machen uns gedanklich flexibler. Wir machen uns einfach sozusagen für ein Gespräch offen, dass wir einfach merken, es gibt irgendwie diese künstlichen Herausforderungen im Spiel, aber wir trainieren damit auch in der realen Welt natürlich auch optimistischer, variabler, flexibler auch uns zu verhalten und umzugehen.
Scheint so, dass Sie wirklich der perfekte Anwalt für die Spiele sind. Jetzt ist ja das Spielen von Brettspielen im März tatsächlich auch von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt worden. Hat sich das denn schon so ein bisschen ausgewirkt? Sie haben ja eben schon gesagt, es gibt Gespräche mit der Politik, damit das auch gefördert wird. Also nutzt dieses Label immaterielles Kulturerbe da was, um die Akzeptanz auch nochmal so ein bisschen breiter zu streuen?
Ich hoffe es sehr. Wir haben 8 Jahre lang an diesem Antrag gearbeitet, bis er jetzt durchgegangen ist. Alle Kultusminister haben dem ja zugestimmt und auch eben Bundesbeauftragter für Kultur und Medien. Wenn Sie dann halt sich eben die Lehrpläne von Lehrern angucken, die eigentlich eben wissen, dass Kinder gerne spielen, dass es eben nicht nur um preußische Erziehung gerade sitzen und im Frontalunterricht geht, sondern dass man Schule ganz anders gestalten könnte. So hoffen wir, dass wir auch mit so einem Thema eben irgendwo mal diese Curricula an der Lehrerausbildung irgendwie verändern können. Wir wollen die Gemeinnützigkeit eben auf jeden Fall halt für Spiele, Clubs und Vereine hinkriegen, weil das wird von vielen Finanzämtern immer noch in Frage gestellt, wobei jetzt sogar selbst E-Sport im Digitalen ja schon die Gemeinnützigkeit im Koalitionsvertrag stehen hat. Aber diese ehrenamtlich geführten Spiele, Clubs und Vereine, die eben genau dieses Thema der Gemeinschaftspflege und des Weitertragens halt dieses Kulturerbes, dieser Kulturform Brettspiel, da braucht es immer wieder Erklärbären, irgendwie engagierte Menschen, die anderen halt komplexe Brettspielregeln beibringen und so weiter. Da gibt es also eine riesen Community und die ist bis jetzt halt immer vom Finanzamt abgestraft worden, nach dem Motto, ach, ihr spielt, das ist ja nichts Ernstzunehmendes. Und wir hoffen, dass wir, wenn wir so in der Kulturform jetzt auch von der UNESCO anerkannt bekommen haben, dass auch da Finanzbeamte irgendwann mal eine Einsicht halt haben, weil die haben immer diese Interpretationsspielräume bis jetzt halt gehabt und haben dann halt gemeint, dass so ungefähr, wie gesagt, Glücksspiel ist doch auch nicht gemeinnützig, so nach dem Motto, ja, dass das nichts mit Geldeinsätzen zu tun hat, muss man diesen Herren dann halt auch mal beibringen, dass es ganz andere Effekte hat, wie ich es eben beschrieben habe. Ne?
Aber dieses Stichwort Bildung, was Sie eben noch eingebracht haben, da würde ich zum Schluss ganz gerne noch mal kurz mit Ihnen draufschauen, weil Sie hatten ja heute auch einen wichtigen Termin auf der Messe mit dem parlamentarischen Staatssekretär von Dorothee Bär aus dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, weil Sie entwickeln mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums gemeinsam mit Quantenphysikern ein Brettspiel, um eben diese super komplizierten Quantenphänomene auf spielerischem Weg verständlich zu machen. Quantista heißt das Ganze. Ich würde jetzt erstmal behaupten, bei mir wäre Hopfen und Malz verloren, aber wie würde das, wenn ich mich darauf einlasse, funktionieren, dass ich da was verstehe?
Also wir wollen es ja sogar so weit runterbrechen, dass auch Jugendliche in der 7., 8. Klasse dann verstehen, wie spannend Physik sein kann. Ganz viele Physiklehrer brechen leider halt in ihrem Unterricht irgendwo halt bei Einstein ab mit der Relativitätstheorie. Das ist 100 Jahre her. Inzwischen haben wir Glasfaser-Internet, inzwischen haben wir LED-Lampen überall, die viel energiesparender halt sind. Die sind alle Ergebnisse aus der Quantenphysik, aus der Quantenforschung. Und das Problem ist, dass viele sich gar nicht mehr heute zutrauen, ein Physikstudium auch anzufangen, sondern dass die halt beruflich irgendwie schon anders abbiegen, sich das Leben vielleicht einfacher machen. Wie auch immer, jedenfalls würden wir gerne mit diesen Spielen motivieren wollen, sich mit physikalischen Phänomenen halt besser auseinanderzusetzen. Und das Spannende ist eben bei der Quantenphysik, dass dort die Natur spielt. Wir haben dort Effekte, wir haben dort halt, also auf dieser kleinsten Teilchenebene, was wir Menschen überhaupt nur denken können, das ist ja sehr abstrakt, das kann man ja nicht irgendwie halt sich angucken durchs Mikroskop oder sonst was, sondern wir sind ja in einer Theoriewelt dort unterwegs, wo wir einfach versuchen, uns natürliche Phänomene zu erklären. Und ob es jetzt der Tunneleffekt ist, ob es die Verschränkung ist. Wir haben ganz viele verschiedene eben Effekte, die wir auch dann halt in so einem Spielprozess, in einer Spielmechanik abbilden können, sodass man indirekt einfach merkt, Boah, ist das spannend, wie die Natur eigentlich sich was ausgedacht hat, wie sie mit Zufall, wie sie mit unvorhergesehenen Dingen umgeht, wie sie auch über lange Strecken eigentlich sozusagen kommuniziert.
Herr Junge, Sie haben mich überzeugt. Ich werde versuchen, mich auch der Welt der Quantenphysik zu öffnen, mithilfe eines neuen Spiels, das Sie gerade entwickeln. Quantista heißt das. Und von heute an bis einschließlich Sonntag wird in Essen gespielt, auf der Spiele Essen 2025. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und dann ganz viel Spaß bei der Messe.
Ganz kurz, das Spiel ist noch in, also wir haben hier Probespiele im Einsatz. Es wird noch nicht ganz marktreif sein, weil Spiele brauchen immer eine Reifephase und eben natürlich Feedback von vielen Altersgruppen und verschiedenen Spieltypen. Also das wird dann halt unter quantista.de auch einsehbar sein. Noch ist da ein Passwortschutz davor, aber wir sind knapp davor, nach diesem Spiel auch dann das Spiel eben öffentlich vorzustellen.
Okay, also demnächst gibt's dann Quantista quasi in der Beta-Version. Herzlichen Dank für das Gespräch. Hier in den Resonanzen. Einen schönen Abend.
Vielen, vielen Dank, dass Sie das Thema so ausführlich in die Sendung geholt haben.
Sehr gerne. Und Jens Jung ist Leiter des Berliner Instituts für Ludologie und hat uns über die neue Lust am analogen Spiel berichtet hier in den WDR 3 Resonanzen.